Das Buch Daniel, Nummer 97. Die dreifache Anwendung des Elia, Enthüllung der prophetischen Dynamik der Konfrontation des modernen Babylons.
Die dreifache Anwendung des Elia stellt die äußeren Elemente des Elia der letzten Tage dar. Elia steht für einen Mann, aber auch für eine Bewegung von Menschen. Die Bewegung der Menschen, die sich dem Boten Elia anschließen, wird aus dem Zustand und der Erfahrung herausgeführt, die durch Laodicea dargestellt werden.
Und Elia trat vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr zwischen zwei Meinungen schwanken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm, ist es aber Baal, so folgt ihm. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk: Ich allein, bin als Prophet des Herrn übrig geblieben, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. 1. Könige 18, 21 bis 22.
Sowohl in der Bewegung des ersten als auch in der des dritten Engels stammten diejenigen, die sich dem Boten jener Zeit anschlossen, entweder aus der durch die Gemeinde von Sardes repräsentierten Geschichte oder aus der durch die Gemeinde von Laodicea repräsentierten Geschichte. Beide Gemeinden werden durch die Frage des Elia repräsentiert, wie lange das Volk zwischen zwei Meinungen schwanken würde. Die beiden Meinungen, zwischen denen sie schwanken, werden durch Habakuks Debatte dargestellt. Die Debatte in Habakuk Kapitel 2 ist eine Debatte zwischen korrekter und inkorrekter Methodik. Die Menschen, die existieren, wenn die Zeit der Debatte kommt, sei es in der Milleritengeschichte oder in der Geschichte der letzten Tage, sind unsicher, ob sie den Zaun verlassen sollen, und wenn ja, sind sie unsicher, auf welche Seite des Zauns sie hinabsteigen sollen. Darum antworten sie kein Wort. Der Herr ordnete eine Prüfung in der Geschichte des ersten und in der Geschichte des dritten Engels an, die offenbaren sollte, ob die eine Seite der Auseinandersetzung, vertreten durch die theologische Methodik des abtrünnigen Protestantismus, oder die Methodik der Millerschen Regeln der prophetischen Auslegung, einschließlich der von Future for America übernommenen Regeln, die tatsächliche Botschaft des Spätregens war. Die Prüfung auf dem Berg Karmel, die mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten beginnen soll, erfordert, dass Gott offenbart, wer sein beauftragter Bote ist, wie er es bei Elia und in der milleritischen Geschichte von 1844 tat. Wie bei Elia und jenen, die zusahen, aber nicht bereit waren, Stellung zu beziehen, wurde und wird die Methodik durch die Erfüllung öffentlicher Vorhersagen bestätigt.
Die Prophezeiungen Daniels und des Johannes sollen verstanden werden. Sie legen einander aus. Sie geben der Welt Wahrheiten, die jeder verstehen sollte. Diese Prophezeiungen sollen in der Welt Zeugnis sein. Durch ihre Erfüllung in diesen letzten Tagen werden sie sich selbst erklären. Cress Collection, 105.
Als Feuer herabkam und Elias Opfer verzehrte, bestätigte Gott denen, die still zusahen, dass Elia sein Repräsentant war, aber da war es für Ahab, Isabel und ihre falschen Propheten bereits zu spät. Dies geschah auch im Vorfeld des 22. Oktober 1844 in der Geschichte der Milleriten, und es wird im Vorfeld des bald kommenden Sonntagsgesetzes, das durch den 22. Oktober 1844 vorgebildet ist, erneut geschehen. Leider werden diejenigen, die mit ihrer Entscheidung bis zu diesem Ereignis warten, damit automatisch bereits die falsche Seite gewählt haben. Die Auswahl des Elia-Boten muss seiner Konfrontation mit Ahab, Isabel und ihren falschen Propheten vorausgehen. Nachdem die Bestätigung dadurch erfolgt war, dass Feuer Elias Opfer verzehrte, tötete Elia die falschen Propheten. Der falsche Prophet ist das sechste Königreich der biblischen Prophetie, und er beendet seine Herrschaft als sechstes Königreich beim bald bevorstehenden Sonntagsgesetz, wo Elia die falschen Propheten erschlug. Danach begann die volle Ausgießung des Regens. In der milleritischen Geschichte wurden der Bote und seine Botschaft im Gegensatz zu jenen identifiziert, die in diesem Zusammenhang begannen, ihre Rolle als abgefallener Protestantismus, der falsche Prophet im Zeugnis Elias ist, und als eine der drei Mächte zu erfüllen, die die Welt zum Armageddon führen. Gott bestimmte, dass nach dem 22. Oktober 1844 die neu identifizierte wahre prophetische Bewegung sein Werk auf Erden vollenden sollte, doch die Bewegung ging in den Zustand Laodiceas über und hörte kurz darauf auf, eine Bewegung zu sein, weil sie zu einer rechtlich anerkannten Kirche wurde. Mit diesen Elementen des ersten Elia vor Augen wenden wir uns nun den prophetischen Merkmalen des zweiten Elia zu, um zu identifizieren und festzustellen, wer der dritte Elia der letzten Tage ist. Jesus identifizierte Johannes den Täufer als denjenigen, der die letzte Prophezeiung des Alten Testaments erfüllte.
Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Malachi 4, 5.6.
Obwohl Jesus Johannes als den Elia, der kommen sollte, bezeichnete, erfüllte Johannes nicht in vollem Umfang alle Elemente der Prophezeiung vom kommenden Elia, denn der dritte und letzte Elia kommt vor dem großen und furchtbaren Tag des Herrn, der die Zeit der sieben letzten Plagen ist, die mit der Wiederkunft Christi enden. Johannes war dennoch der zweite Elia, und sein Zeugnis, zusammen mit dem des ersten Elia, identifiziert und bestätigt den dritten und letzten Elia. So wie Elia einer dreifachen Darstellung des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten des modernen Babylons gegenüberstand, so wurde auch Johannes mit einer römischen Obrigkeit, Herodes, einer unreinen Frau, Herodias, und ihrer Tochter, Salome, konfrontiert. Der Berg Karmel versinnbildlichte den 22. Oktober 1844, der wiederum das Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten repräsentiert. In der Krise des Sonntagsgesetzes wird die dreifache Vereinigung herbeigeführt.
Durch den Erlass, der die Einsetzung des Papsttums unter Verletzung des Gesetzes Gottes durchsetzt, wird unsere Nation sich vollständig von der Gerechtigkeit loslösen. Wenn der Protestantismus seine Hand über den Abgrund ausstrecken wird, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über die Tiefe hinüberreichen wird, um dem Spiritualismus die Hand zu reichen, wenn unser Land unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung jeden Grundsatz seiner Verfassung als protestantische und republikanische Regierung verwerfen und Vorkehrungen zur Verbreitung päpstlicher Falschheiten und Täuschungen treffen wird, dann dürfen wir wissen, dass die Zeit für das wunderbare Wirken Satans gekommen ist und dass das Ende nahe ist. Testimonies, Band 5, 451.
In der Geschichte des Herodes finden wir, dass er als Vertreter des heidnischen Roms die zehn Könige dieses heidnischen Roms repräsentiert und daher die zehn Könige aus Offenbarung 17 symbolisiert, die der Hure für eine Stunde ihr Reich geben. Herodes wurde durch Ahab vorgebildet. Beide lebten in unrechtmäßigen Ehen. Ahab, der zu Israel gehörte, dürfte keine Frau heiraten, die keine Israelitin war, und Herodes hatte die Frau seines Bruders geheiratet. Die Unzucht der Hure von Tyrus und Babylon mit den Königen der Erde wird durch die unrechtmäßigen Beziehungen Ahabs und Herodes zu Isabel und Herodias dargestellt. Die Auseinandersetzung am Berg Karmel mit Ahab wurde als eine Geburtstagsfeier für Herodes dargestellt. Mit dem Sonntagsgesetz hören die Vereinigten Staaten auf, das sechste Königreich der biblischen Prophetie zu sein, und die zehn Könige werden zum siebten Königreich. An ihrem Geburtstag als siebtes Königreich willigt Herodes bei einem trunkenen Festmahl ein, Salome, der Tochter der Herodias, bis zur Hälfte seines Königreichs zu geben. Die zehn Könige stimmen zu, ihr Königreich dem Tier zu geben, und sie tun dies, denn sie sind vom falschen Propheten, den Vereinigten Staaten, getäuscht worden und sind geistlich betrunken. Am Berg Karmel tanzten die falschen Propheten den ganzen Tag, um zu täuschen, und auf Herodes Geburtstagsfeier führte Salome, die Tochter der Herodias, einen Tanz auf, um den betrunkenen König zu täuschen. Damit verschaffte sich die Tochter der Herodias Ahabs Vollmacht, Johannes den Täufer zu töten. Beim Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten werden die Vereinigten Staaten die ganze Welt dazu verführen, ein weltweites Bild des Tieres anzunehmen, das aus einem Reich besteht, das zur Hälfte kirchlich und zur Hälfte staatlich ist. Die Verführung der Welt durch die Vereinigten Staaten, die der falsche Prophet der dreifachen Vereinigung sind, wurde durch den Tanz von Isabels Propheten und der Tochter Isabels, Salome, vorgebildet, denn Isabel ist der Katholizismus, und ihre Töchter sind der abgefallene Protestantismus, wie Salome. Die Verfolgung beginnt mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz, das den Tod mit sich bringt, wie es dadurch versinnbildlicht wird, dass dem zweiten Elia der Kopf abgetrennt und in einen Korb für das Papsttum gelegt wird, das durch Herodias dargestellt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die tödliche Wunde des Papsttums völlig geheilt, sie ist nicht länger vergessen, und der Spätregen wird ohne Maß ausgegossen, während das Banner der 144.000 erhoben wird. Dann schlägt der Islam des dritten Wehe zu, und das fortschreitende Gericht über die große Hure, die auf vielen Wassern sitzt, beginnt. Ihr Gericht wird verdoppelt.
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und verdoppelt ihr das Doppelte nach ihren Werken, in dem Kelch, den sie gefüllt hat, schenkt ihr das Doppelte ein. Offenbarung 18, 4-6.
Ihr Gericht fällt doppelt aus, denn sie ist noch nicht gerichtet worden für die Morde, die sie während des finsteren Mittelalters vom Jahr 538 bis 1798 verübte. Beim fünften Siegel werden diejenigen, die das Papsttum ermordet hatte, symbolisch unter dem Altar dargestellt. Sie fragen, wann Gott die Hure von Rom richten werde, und ihnen wird gesagt, sie sollen in ihren Gräbern ruhen, bis eine zweite Gruppe von Märtyrern, die ebenso ermordet werden sollen, vollzählig ist. Wenn ihr Gericht kommt, fällt es doppelt aus, denn sie wird Gottes treues Volk zweimal ermordet haben.
Und als er das fünfte Siegel geöffnet hatte, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, an dem sie festhielten, getötet worden waren, und sie riefen mit lauter Stimme: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Weile ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, die ebenso getötet werden sollten wie sie, vollzählig hinzukämen. Offenbarung 6, 9-11.
Schwester White verortet die Textstelle über die Märtyrer des fünften Sieges beim Sonntagsgesetz, wo Gottes andere Herde aus Babylon herausgerufen wird, was Herodes Geburtstagsfeier ist, wenn die 10 Könige übereinkommen, ihr siebtes Königreich dem 8. Königreich zu geben, das aus den 7 stammt.
Als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah Johannes, der Offenbarer, in einer Vision unter dem Altar die Schar derer, die um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen erschlagen worden waren. Danach folgten die Szenen, die im 18. Kapitel der Offenbarung beschrieben sind, in denen die Treuen und Wahrhaftigen aus Babylon herausgerufen werden. Offenbarung 18, 1-5, zitiert. Manuscript Releases, Band 20, 14.
Diejenigen, die aus Babylon herausgerufen werden, bilden die zweite Gruppe von Märtyrern, die vom Papsttum ermordet werden, wie Herodias den zweiten Elia ermorden ließ. Schwester White verortet das fünfte Siegel ebenfalls bei der Öffnung des letzten Siegels.
Und als er das fünfte Siegel geöffnet hatte, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten, erschlagen worden waren, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, heilig und wahrhaftig, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Gewänder gegeben, sie wurden für rein und heilig erklärt, und es wurde zu ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, die ebenso getötet werden sollten wie sie, vollzählig würden. Offenbarung 6, 9, 11. Hier wurden Johannes Szenen gezeigt, die nicht in Wirklichkeit stattfanden, sondern das, was sich in einer zukünftigen Zeit ereignen würde. Offenbarung 8, 1-4 zitiert. Manuscript Releases, Band 20, 197.
An die Gebete derer, die vom Papsttum im finsteren Mittelalter ermordet wurden, wird bei der Öffnung des siebten Siegels erinnert, woraus hervorgeht, dass das siebte Siegel beim bald kommenden Sonntagsgesetz geöffnet wird, denn dort gedenkt Gott ihrer Missetaten.
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und gebt ihr zwiefach nach ihren Werken, in dem Kelch, den sie gefüllt hat, schenkt ihr zwiefach ein. Offenbarung 18, 4, 6.
Der erste Elia bezeugt die Auseinandersetzung zwischen den 144.000 und der dreifachen Vereinigung, die die Welt in den letzten Tagen nach Armageddon führt. Der zweite Elia, Johannes der Täufer, wiederholt und erweitert das Zeugnis des ersten Elia, und gemeinsam, Linie auf Linie, identifizieren und festlegen sie die prophetischen Merkmale des dritten und letzten Elia. Der dritte Elia wird durch einen anfänglichen Elia, Miller, und einen abschließenden Elia dargestellt, denn die Bewegung des ersten Engels wiederholt sich in der Bewegung des dritten Engels.
Gott hat den Botschaften aus Offenbarung 14 ihren Platz in der Linie der Prophetie gegeben, und ihr Werk soll nicht aufhören bis zum Abschluss der Geschichte dieser Erde. Die erste und die zweite Engelsbotschaft sind weiterhin Wahrheit für diese Zeit und sollen parallel mit dem, was folgt, verlaufen. Die 1888 Materialien, 803, 804.
Der dritte Elia trägt das Kennzeichen von Alpha und Omega, denn er repräsentiert einen Elia, der Anfang und Ende umfasst. Sowohl der erste als auch der letzte Elia stehen für eine Bewegung, entweder des ersten oder des dritten Engels aus Offenbarung 14.
Das Werk Johannes des Täufers und das Werk derer, die in den letzten Tagen im Geist und in der Kraft des Elia ausgehen, um das Volk aus seiner Gleichgültigkeit aufzurütteln, sind in vieler Hinsicht dasselbe. Sein Werk ist ein Vorbild des Werkes, das in diesem Zeitalter getan werden muss. Christus wird zum zweiten Mal kommen, um die Welt in Gerechtigkeit zu richten. Die Boten Gottes, die die letzte Warnungsbotschaft tragen, die der Welt gegeben werden soll, haben den Weg für die zweite Ankunft Christi zu bereiten, wie Johannes den Weg für seine erste Ankunft bereitete. In diesem vorbereitenden Werk soll jedes Tal erhöht und jeder Berg erniedrigt werden, und das Krumme soll gerade und die rauen Orte eben werden, denn die Geschichte wird sich wiederholen, und noch einmal wird die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Southern Watchman, 21. März 1905.
Die dreifache Anwendung des Elia stellt die Konfrontation zwischen Elia mitsamt der mit ihm verbundenen Bewegung und der dreifachen Vereinigung des modernen Babylons dar. Sie steht in engem Zusammenhang mit der dreifachen Anwendung des Boten, der den Weg für den Boten des Bundes bereitet, aber diese Linie stellt die innere Dynamik der Bewegung und des Boten dar. In beiden dreifachen Anwendungen wird die dritte und endgültige Erfüllung des Boten und der Bewegung durch Alpha und Omega dargestellt, die eine anfängliche und eine abschließende Erfüllung bezeichnen. Der dritte und letzte Elia steht für die Bewegung des dritten Engels, nämlich die Bewegung der 144.000, die als Banner erhoben werden, um die große Schar aus Babylon herauszurufen, wenn die Stunde des großen Erdbebens aus Offenbarung 11 anbricht. Vor jener Stunde werden der Bote und die Bewegung im Gegensatz zu der falschen Bewegung erkannt, die eine falsche Spätregenbotschaft von Frieden und Sicherheit verkündigt. Die Unterscheidung zwischen der wahren und der falschen Botschaft und dem wahren und dem falschen Boten ist an der Erfüllung der Botschaft zu erkennen. Diese Artikel begannen Ende Juli 2023, und lange vor dem Massaker vom 7. Oktober zeigten die Artikel auf, dass die wahre Spätregenbotschaft den Islam des dritten Wehes identifiziert und dass die Botschaft am 11. September 2001 begann. Die Artikel stellten fest, dass die Erzürnung der Nationen, die gemäß Inspiration damals begann, wie eine Frau in den Wehen sei, und dass daher die Erzürnung und die über den Planeten Erde gebrachten Bedrängnisse bis zum Schluss der Gnadenzeit weiter eskalieren würden. Wir werden die Studie in unserem nächsten Artikel fortsetzen.
O, dass das Volk Gottes ein Bewusstsein von der bevorstehenden Vernichtung tausender Städte hätte, die jetzt fast dem Götzendienst verfallen sind. Doch viele von denen, die die Wahrheit verkündigen sollten, klagen ihre Brüder an und verurteilen sie. Wenn die bekehrende Kraft Gottes auf die Gemüter kommt, wird es eine entschiedene Veränderung geben. Die Menschen werden keine Neigung haben, zu kritisieren und niederzureißen. Sie werden nicht in einer Haltung verharren, die das Licht daran hindert, der Welt zu leuchten. Ihre Kritik, ihre Anklagen werden aufhören. Die Mächte des Feindes rüsten sich zum Kampf. Harte Kämpfe stehen uns bevor. Rückt zusammen, meine Brüder und Schwestern, rückt zusammen. Bindet euch an Christus. sagt nicht, Verschwörung, fürchtet nicht ihre Furcht und erschreckt nicht. Den Herrn der Heerscharen heiligt, er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird euch zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Ärgernisses für beide Häuser Israels, zur Schlinge und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden straucheln und fallen und zerbrechen und verstrickt werden und gefangen werden. Die Welt ist ein Theater. Die Schauspieler, ihre Bewohner, bereiten sich darauf vor, ihre Rolle im letzten großen Drama zu spielen. Gott gerät aus dem Blick. Bei den großen Massen der Menschheit gibt es keine Einheit, außer wenn Menschen sich zusammenschließen, um ihre selbstsüchtigen Zwecke zu erreichen. Gott sieht zu. Seine Absichten in Bezug auf seine rebellischen Untertanen werden sich erfüllen. Die Welt ist nicht in die Hände der Menschen gegeben worden, obwohl Gott zulässt, dass die Elemente der Verwirrung und Unordnung für eine Zeit lang die Oberhand gewinnen. Eine Macht von unten wirkt darauf hin, die letzten großen Szenen des Dramas herbeizuführen. Satan, der als Christus kommt und mit aller Verführung der Ungerechtigkeit wirkt unter denen, die sich in Geheimgesellschaften zusammenschließen. Diejenigen, die der Leidenschaft, Bündnisse zu schließen, nachgeben, arbeiten die Pläne des Feindes aus. Auf die Ursache wird die Wirkung folgen. Die Gesetzlosigkeit hat fast ihre Grenze erreicht. Verwirrung erfüllt die Welt, und ein großer Schrecken wird bald über die Menschen kommen. Das Ende ist sehr nahe. Wir, die wir die Wahrheit kennen, sollten uns auf das vorbereiten, was bald als eine überwältigende Überraschung über die Welt hereinbrechen wird. Review and Herald, 10. September 1903.